Recht herzlichen Dank für die freundliche Einladung und die freundliche Einleitung. Als Philosophin habe ich sehr viel Respekt vor dem geballten Podium, das dann nach mir sprechen wird, von der Expertise in Politik, Wissenschaft und Außenpolitik. Ich sehe hier meine Aufgabe daher auch darin, in den 10 Minuten, die ich habe, Ihnen mindestens 5 Punkte darzulegen, in denen ich in Frage stelle, dass es sehr sinnvoll und womöglich auch überhaupt möglich ist, noch so starr von Außen- und Innenpolitik zu sprechen. Ja, das können wir dann ja hoffentlich diskutieren. Erste These, eine Antwort auf den Titel, die Wiederkehr der Außenpolitik. Ich hatte mir ein Fragezeichen dabei gedacht, es steht jetzt keins mehr da, vielleicht stand irgendwann eins da. Ich würde aber sagen, ja, wir können in der Tat von der Rückkehr der Außenpolitik sprechen, von der Wiederentdeckung der Außenpolitik. Das ist nicht ganz neu. Mitte der 50er Jahre ging es um Wiederbewaffnung. Unter der sozialliberalen Koalition mit Willy Brandt um Entspannungspolitik. Nach den Terroranschlägen vom 11. September ging es um die Frage, wie darauf zu reagieren sei. Und jüngst eben, Sie erinnern sich, das war 2014, hat Außenminister Frank-Walter Steinmeier zusammen mit Bundespräsident Gauck und später dann auch dann der Verteidigungsministerin von der Leyen ein stärkeres Engagement Deutschland in der Welt gefordert. Deutschland, so das Zitat, sei eigentlich zu groß, um Weltpolitik nur von der Außenlinie zu kommentieren, sondern man müsse bereit sein, sich außen- und sicherheitspolitisch früher entscheidender und entschlossener einzubringen. Soweit, so klar. Und das möchte ich auch noch anmerken, ich habe ja einen relativ breiten Begriff von Außenpolitik. Außenpolitik bedeutet meines Erachtens und in der Politikwissenschaft, so kann ich sagen, zum Beispiel von Gunther Hellmann wird das so interpretiert, bedeuten Interaktionsprozesse entweder zwischen Staaten oder zwischen Staaten und internationalen Organisationen, die dazu dienen, bestimmte Ziele und Werte gerade in Abgrenzung und Konkurrenz zu anderen Staaten und Institutionen zu definieren. Das Weißbuch der Sicherheitspolitik, ein auch verteidigungspolitisches Instrument, setzt auch bei der Außenpolitik neue Akzente. Es wird also nicht nur auf militärische Außenpolitik geblickt, was vielleicht auch nie immer der Fall war, sondern hier wird das Verhältnis zu Russland neu definiert. Während 2006 Russland noch als Partner bezeichnet wurde, wird Russland nun als Herausforderung für die Sicherheit auf unserem Kontinent bezeichnet und auch wird die Rolle der NATO, die Rolle Deutschlands in der NATO thematisiert und die instabile Lage im Osten. Wir sehen also, es gibt sowas wie den neuen Versuch, Außenpolitik wieder zu stärken, militärisch, aber auch diplomatisch und sozial. Zweiter Punkt jetzt allerdings von mir ist, etwas wieder zu entdecken, impliziert auch immer zugleich, dass es erstens schon mal da war, und zweitens, dass die Grundlagen dafür, nämlich der Außenpolitik, auch in irgendeiner Weise scharf umrissen werden können. Und genau das scheint mir zumindest wesentlich schwieriger geworden zu sein als noch vor 10 Jahren. Und dafür gibt es Gründe. Und der erste Grund ist meines Erachtens, dass die Rolle der Staaten sich massiv verändert hat und die Gestaltungsmöglichkeiten wesentlich eingeschränkter sind als noch vor, sagen wir, 15 Jahren. Denn mit Beginn der Nullerjahren haben erstens Staaten Entscheidungskompetenzen an nationale Organisationen abgegeben, an die WTO, den Internationalen Währungsfonds, aber auch an Finanzinvestoren wie BlackRock, AXA und so weiter, die über eine enorme Summe verfügen und beispielsweise auch bei Risikoanalysen für die Bankenrettung in Irland und Griechenland mitgetragen, beauftragt durch die Bundesregierung. Also es gibt andere Player, die inzwischen eine wichtige Rolle international spielen. Zweitens aber ist ein weiterer Grund für den Verlust der Gestaltungsmöglichkeiten von Staaten der, dass man von einer, sagen wir, Zergliederung oder Disaggregation von staatlicher Macht- und Einflusssphäre sprechen kann. Es gibt nämlich derzeit multiple Krisenherde: Irak, Syrien, Südsudan, Ukraine, Terroraktivitäten des sogenannten Islamischen Staates und so weiter. Es ist aber dennoch völlig offen, wer eigentlich verantwortlich ist, wer soll wann eingreifen, wer fühlt sich in der Pflicht, mit welchen Mitteln. Also zumindest ist es hoch umstritten und nicht eindeutig geklärt. Das hängt meines Erachtens auch daran, dass dass Staaten selber eine Voraussetzung für Außenpolitik, wie gesagt, ja, man kann also nicht von Außenpolitik sprechen, wenn gar nicht mehr so richtig klar ist, was der Staat eigentlich für eine Rolle hat. Und drittens gibt es außerdem neue Hegemonien. Also die OECD-Länder sind unter anderem gar nicht mehr so mächtig wie zuvor. Es sind auch nicht mehr allein tonangebende Staaten. Denken Sie an die BRICS-Staaten, die enorm an Einfluss gewonnen haben. Ja. Also auch da hat sich etwas verschoben, sodass, wenn von einer neuen Rolle Deutschlands in der Welt gesprochen wird, man sich schon fragen muss, also wer ist das Gegenüber, ja, wie sind die Machtverhältnisse tatsächlich, was bedeutet eine neue Rolle angesichts verschobener hegemonialer Verhältnisse. Drittens, es scheint also eine Diskrepanz zwischen dem Regelungsbedarf zu bestehen angesichts der multiplen Krisen und angesichts der unterschiedlichen, noch nicht so klar formulierten Verpflichtungen und der tatsächlichen Handlungskompetenz. Ja, sehen wir uns, und wir haben das heute schon bei dem vorhergehenden Panel gehört, sehen wir uns das Beispiel Syrien an. Ja. Russland und die USA, die beiden Hauptverantwortlichen für das politische Scheitern bisheriger Friedensversuche, zeigen eine dramatische und, wie mir scheint, seit Ende des Kalten Krieges nicht dagewesene konfrontative Schärfe und ihren Unwillen, sich auf irgendeine Friedensmission wirklich zu begeben und einen Waffenstillstand zu vereinbaren. Beispiel Afghanistan, wo Deutschland ja sehr stark involviert ist und in den letzten Jahren bis zu, ich hoffe, das stimmt, das habe ich gelesen in einem Artikel, 36 Millionen Euro bezahlt hat, dennoch liegt, und es sind zweifelsohne Fortschritte gemacht worden, das muss man schon sagen, ja, auch gerade auf der zivilen Seite sind Fortschritte gemacht worden, aber dennoch liegt Afghanistan im Human Development Index auf Platz 169 von 187. Also es ist für 15 Jahre Zusammenarbeit noch nicht allzu viel erreicht worden. Es zeigt sich, wie mir scheint, hier eine gewisse beunruhigende Hilflosigkeit bei gleichzeitiger gestiegener Erwartung der globalen Öffentlichkeit. Das muss man ja auch sagen. Also durch die digitalen Medien finden wir eine anwachsende Gleichzeitigkeit von Ereignissen, die von allen verfolgt werden. Und dennoch scheint es eine gewisse Hilflosigkeit zu geben, angesichts auch der Tatsache, und das ist ein weiterer wichtiger Punkt, dass wir in einer Weltgesellschaft leben. Weltgesellschaft heißt auch, dass nationalstaatliche Grenzen für viele Probleme, die wir haben, Umweltprobleme, Terrorismus, jetzt auch Migration, gar keine große Rolle mehr zu spielen scheinen. Und dann auch noch einmal mehr die Frage gestellt werden muss, was denn die Unterscheidung zwischen Außen- und Innenpolitik eigentlich noch bedeutet. Das ist nämlich schon Punkt 4. Die Debatte über die Wiederentdeckung der Außenpolitik ignoriert gerade diese weltgesellschaftliche Komponente, also ignoriert, dass wir in Zeiten leben, in denen nationalstaatliche Grenzen für manche leichter, für eine gewisse globale Elite, die sehr viel unterwegs ist, für manche schwerer, für Geflüchtete, die an messerscharfen Zäunen irgendwie vorbeikommen müssen und das manchmal schaffen, Es bedeutet aber, dass außenpolitische Sicherheit, und das ist außenpolitische Sicherheit, ist gerade angesichts der Terrorbedrohung ein wichtiges Thema, außenpolitische Sicherheit nicht mehr nur als Gefahrenabwehr betrachtet werden kann, was häufig der Fall ist, als das Freisein von Bedrohung, die meistens als äußere Bedrohung definiert werden und auf diese Weise ein Außenverhältnis im Unterschied zum Innenverhältnis definieren, sondern Weltgesellschaft bedeutet auch, dass wir uns darum kümmern müssen, wie die strukturelle Verwobenheit unserer Gesellschaften aussieht. Und mit struktureller Verwobenheit meine ich, dass wir in einem inzwischen globalen, heute früh beim Panel haben wir das schon gehört, Habermas wurde erwähnt, ich mache es jetzt trotzdem nochmal, einer gewissen globalen, also einer strukturellen Verwobenheit durch einen globalen Kapitalismus leben, was bedeutet, dass Aktivitäten, die wir im globalen Norden betreiben, Auswirkungen auf den globalen Süden haben und manchmal auch andersrum, wenn wir an die Migration denken. Beispiel, wenn landwirtschaftliche Subventionen in Europa dazu führen, dass in anderen Teilen der Welt, in manchen afrikanischen Ländern, die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten nicht mehr konkurrenzfähig ist oder wenn die Überfischung der Meere lokale Fischer in die Piraterie treibt, dann wird das häufig so dargestellt als eben ein Problem der Bauern vor Ort, als Problem der Migranten. Aber man sollte sich mehr fragen und in der Politikwissenschaft, aber auch in der Philosophie wird diese Frage auch schon längst gestellt und in der Außenpolitik auch, was sind die Ursachen für Migration, was sind die Ursachen für Terrorangriffe, was sind die Ursachen dafür, dass auch innerhalb europäischer Gesellschaften es zu größeren Ungleichheiten kommt. Und ich denke vielleicht, das ist jetzt ein wenig polemisch, sollte man weniger von Innen- und Außenpolitik sprechen als von so etwas wie eine Politik der globalen Ursachen und Folgen. Ja, also weniger diese Unterscheidung zwischen Außen und Innen in den Vordergrund rücken und auch nicht unbedingt davon sprechen, dass Deutschland eine größere Rolle in der Außenpolitik spielen sollte, sondern mehr sich darauf konzentrieren, was sind globale Ursachen, was sind globale Folgen. Denn letzter Punkt, ich denke zugleich, dass die genannten Krisen und Probleme, so schwer das im Moment auch sein mag, vor allen Dingen in einer gemeinsamen supranationalen Zusammenarbeit gelöst werden können. Und ich denke, da führt gar kein Weg dran vorbei, weil die Probleme globaler Natur sind. Und weil wir jetzt auch merken, dass man sich als Nationalstaat gar nicht herausziehen kann aus der Bearbeitung von Problemen wie Terrorismus, Umweltfragen und Migration. Supranationale Zusammenarbeit bietet sich an mit dem Ziel einer sozialverträglich-politischen Gestaltung wirtschaftlicher Globalisierung. Internationale Regime von Verträgen reichen dazu nicht aus, sondern nicht zuletzt muss man doch versuchen, auch wenn Tatsache ist, dass die Vereinten Nationen sich in den meisten Konflikten nicht besonders eingemischt haben, dass dennoch eine Lösung der bestehenden Konflikte womöglich nur über transnationale institutionelle Institutionen lösbar werden. Und die Vereinten Nationen, dafür müssten, glaube ich, die verschiedenen Nationalstaaten zusammen hinarbeiten, müssen wieder eine größere Rolle bekommen und auch das auch die Europäische Kommission, das Europäische Parlament sollte in diese Richtung arbeiten. Ich danke für die Aufmerksamkeit und gebe, glaube ich, das Wort gleich an meine Kollegen.